Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Schöpe und Alexander Lorz.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, wir begrüßen Sie und euch alle wieder zurück zu unserem Podcast Lass uns über Politik reden.
Eine Folge, in der wir etwas wirklich das allererste Mal machen. Wir haben noch nie ein Buch zur Grundlage einer Folge gemacht.
Ja, das stimmt. Nun könnte man natürlich wahnsinnig viele Bücher, es gibt ja wahnsinnig viele Bücher über Politik und man könnte vieles davon zur Grundlage machen. Aber das heute ist ein besonderes Buch, das uns auf diese Idee gebracht hat. Es ist nämlich gar keine Fachliteratur über Politik oder Geschichte oder geopolitische Zusammenhänge oder was auch immer. Es ist etwas viel Grundlegenderes.
Es ist sogar ein Kinderbuch.
Ja, und sehr kurzweilig, auch für Erwachsene.
Was hast du als Kind gerne gelesen? Was hast du vorgelesen bekommen? Was hast du vielleicht auch gehört? Also Hörspiele oder so etwas. Benjamin Blümchen, weiß ich, ist für uns beide zu spät. Da sind wir schon zu alt gewesen.
Das ist wohl wahr. Ehrlich gesagt erinnere ich mich auch an die Geschichten aus dieser Zeit nicht mehr so unbedingt. Also bei mir waren, wenn schon, dann so Comichefte wie Fix und Foxy oder so angesagt. Meine Hörspiele waren eher Karl May. Aber damals noch auf Kassette, ne? Weil das war ja das höchste der Gefühle, also der großartigste Besitz, den man als Kind oder als Jugendlichen haben konnte, war ein Kassettenrekorder. Da kann sich die heutige junge Generation ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Und gelesen habe ich dann wirklich eher, also Schauspiel ganz viel in der Belletristik, aber dann doch auch sehr frühzeitig schon wirklich auch alle möglichen Bücher über Geschichte, historische Romane irgendwann ja dann auch wirklich Fachliteratur über Politik und Wirtschaft. Damals hieß das Schulfach noch nicht so, aber hieß noch Sozialkunde, aber mich haben die Zusammenhänge dahinter interessiert und gut, deswegen habe ich es ja am Ende auch studiert und habe ja auch schon relativ frühzeitig angefangen, mich politisch zu engagieren.
Ich habe als Kind wirklich Hörspiele gehört und nicht als Kassette, sondern auf Vinyl-Langspielplatten.
Oh, stimmt, die gab es damals auch noch.
Das war wirklich großartig, dass unsere Eltern uns, die haben uns zugeschmissen damit, das haben sie gekauft in Massen. Ich fand es großartig. Und dieses Büchlein, wenn es damals rausgekommen wäre, wäre vielleicht auch auf so einer Platte gelandet. Wir wissen es nicht.
Auf jeden Fall, es hätte auch auf eine gepasst. Und das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
Warum sind wir auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zum Thema unseres Podcasts zu machen?
Naja, wir könnten mit dem Autor beginnen. Ferdinand von Schirach ist ja durchaus ein Name, der auch für eine ungewöhnliche, aber immer interessante und spannende Literaturgattung steht.
Wenn du an ihn denkst, an was denkst du?
Ich habe von ihm immer mal so Einzelgeschichten gelesen. Also jetzt kein zusammenhängendes Buch, bis auf dieses, wozu wir jetzt gleich kommen. Aber immer so spannende Geschichten, die punktuell eine bestimmte Problematik beleuchten und immer eine andere Perspektive auf so auch alltägliche Lebenssachverhalte bieten, als man sie eben sonst gewöhnt war.
Und er ist ja vielfältig unterwegs, auch mit so einem Solo-Stück, eigenem Stück schon auf Theaterbühnen unterwegs gewesen die letzten Jahre. Im Fernsehen sieht man ja manchmal so verfilmte Serien oder Reihen, nennt man das ja eher. Was mich immer fasziniert hat, und darum geht es da auch meistens, ist wirklich dieses Spannungsfeld zwischen Moral und Gesetz und zwischen Moral und den Abgründen der menschlichen Seele. Wobei er das, glaube ich, gar nicht als Abgründe sieht, sondern er hat sich immer sehr dafür interessiert. Wie tickt eigentlich so ein Mensch und was ist dahinter, hinter dem, was wir so vermeintlich glauben, was richtig oder falsch ist? Das ist hier bei diesem Buch, das heute unser Thema ist, nicht ganz so.
Ja, es ist ja auch schließlich ein Kinderbuch. Dann sind wir natürlich über den Titel drauf gekommen, denn es heißt tatsächlich Alexander. Und wenn schon mein Name den Titel eines Buches bildet, dann finde ich, muss ich mich aus Prinzip dafür interessieren.
Gut, jetzt hoffe ich nicht, dass da noch sonst was für Alexander Bücher kommen, die wir dann da auch noch nehmen.
Warten wir es ab, ja.
Ja, über den Titel natürlich irgendwie drängte sich das auf. Und dann ist von Schirach ja auch Jurist in seinem früheren Leben gewesen, so wie du auch. Und er schaltet sich ja immer mal wieder in seiner Art in aktuelle Debatten über Grundsätzliches ein, was ich manchmal finde, was weniger gehört und diskutiert wird, als es das eigentlich verdient hätte.
Und deswegen hat er sich ja diesmal entschieden, ein Buch über Grundsätzliches zu schreiben, aber in Gestalt eben einer Kindergeschichte.
Für alle, die es noch nicht gelesen haben, was ist das Grundsätzliche? Wie können wir am besten beschreiben, worum es in dem Buch geht?
Also vielleicht skizzieren wir mal ganz kurz die Rahmenhandlung. Das spielt ja sozusagen im alten Griechenland, auch wenn das nicht explizit gesagt wird, aber man merkt das an den ganzen Anspielungen auf griechische Mythologie und dergleichen. Und man merkt es natürlich auch am Namen. Alexander ist ja schließlich auch ein griechischer Name. Der Grundgedanke ist der, Alexander kommt aus einer kleinen Stadt, Kalliste, eine schöne Stadt, die aber leider von einem tyrannischen König beherrscht wurde, der die Stadt in einen Krieg geführt hat, der die Stadt total verwüstet hat. Und nun steht der Feind vor den Toren und sagt, mittlerweile die Einwohner haben mittlerweile ihren Tyrannen verjagt, aber jetzt steht der Feind vor den Toren und sagt, ihr müsst mir beweisen, dass ihr nie mehr einem Tyrannen gehorchen werdet, sonst muss ich euch aus Vorsorge zerstören und im wahrsten Sinn des Wortes in die Wüste jagen und ihr habt 7 Tage Zeit.
Und er gibt auch vor, dass das Volk sich dann überlegt, wie schaffen wir denn das? Wie machen wir denn das, dass wir das nachweisen und garantieren können?
Genau, also das Volk findet sich zusammen. Das ist so klassische, das Urbild der athenischen Demokratie. Wir versammeln uns auf dem Marktplatz, auf der Agora und debattieren frei, jeder sozusagen auf der gleichen Stufe und versuchen gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. In diesem Falle zu dem Ergebnis, wie können wir diese Garantie schaffen, dass wir nicht mehr von einem Tyrannen beherrscht und in den nächsten Krieg geführt werden.
Und dann kommen sie darauf, dass sie gute Gesetze brauchen.
Ja, gerechte Gesetze vor allem.
Die das garantieren. Mhm. Und der Alexander wird dann auserkoren, auf eine bestimmte Art und Weise, als Kind sich auf die Reise zu machen. Und er soll halt einsammeln, in der Welt einsammeln, was sind denn gute, gleich gerechte Gesetze?
Ja, also im Prinzip kann man sagen, was sind die Prinzipien für eine gerechte Ordnung? So würde ich jetzt mal verallgemeinern. Und dabei geht es darum, sozusagen die Grundprinzipien unserer Ordnung zu entdecken. Und naja, es wird jetzt auch niemand so übermäßig überrascht sein, wenn am Ende auch so ungefähr die Grundpfeiler dessen herauskommen, was wir in Deutschland unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nennen.
Beschreiben wir jetzt am besten hier in unserem Podcast, was der Alexander, der kleine Alexander denn eingesammelt hat, was denn diese Grundprinzipien sind.
Also vielleicht sollten wir damit beginnen, warum überhaupt Alexander auf die Reise geschickt wird. Also der nicht nur ein Junge ist, der seinen Vater im Krieg verloren hat, insofern motiviert ist, seine Stadt jetzt vor der endgültigen Verwüstung zu bewahren. Aber es taucht ja schon ganz am Anfang eine ganz spannende rechtsphilosophische Grundüberlegung auf. Nämlich die Frage, wie komme ich zu gerechten Gesetzen? Und da gibt es eine spannende Diskussion zwischen einem einbeinigen Soldaten, also der ein Bein im Krieg verloren hat, und einem Fischverkäufer und einer alten Frau und auch ein paar anderen Leuten. Und die kommen irgendwann zu dem Schluss, also die Gesetze sind dann am gerechtesten, wenn diejenigen, die Gesetze machen, gar nicht wissen, in welcher Position sie sozusagen selber von diesen Gesetzen dereinst betroffen sein werden. Also beispielsweise der Fischverkäufer würde natürlich, wenn er als Fischverkäufer Gesetze macht, wahrscheinlich Gesetze machen, die Fischverkäufer bevorteilen. Wenn er aber nicht weiß, ob er Fischverkäufer ist oder vielleicht derjenige, der die Fische kauft, dann wird er Gesetze machen, die nicht einseitig den Fischverkäufer bevorteilen, sondern mindestens genauso die Rechte desjenigen, der den Fisch kaufen und essen will, berücksichtigen. Und das ist eine ganz spannende Theorie, wollen wir nennen, die mittlerweile schon ein paar Jahrzehnte alt ist, die von John Rawls entwickelt worden ist, in seinem phänomenalen Werk Theory of Justice, eine Theorie der Gerechtigkeit. Und Rawls hat darin die Figur des Veil of Ignorance postuliert. Das heißt, der Schleier der Unkenntnis. Wir müssen uns, wenn wir zu gerechten Gesetzen kommen wollen, müssen wir eigentlich uns den Schleier der Unkenntnis überziehen. Das heißt, wir dürfen nicht wissen, ob wir jetzt an der Spitze oder vielleicht auch am Fuße der sozialen Pyramide stehen, ob wir reich oder arm sind, ob wir mächtig oder nicht mächtig sind, gebildet oder nicht gebildet, sondern wir müssen Gesetze machen, die gut sind, egal in welcher Position wir ihnen dereinst gegenübertreten.
Und vielleicht auch, egal wie in der Gesellschaft, für die man die Gesetze dann machen will, wie verteilt ist. Also quasi völlig unverdorben in den Gedanken.
Genau. Und ich fand diese Theorie immer schon faszinierend. Also das geht jetzt wirklich so in die Anfänge meines Jurastudiums zurück. Und ich hatte ja auch das große Glück, als ich in Amerika studiert habe, in Harvard, ich habe John Rawls noch gehört. Also in persona. Der war damals schon uralt, aber in Amerika können die Professoren ja lehren, bis sie umfallen. Das ist übrigens eine sehr nette Eigenschaft des amerikanischen Universitätssystems. Ich hatte ein paar von diesen steinalten Professoren, die aber gerade weil sie, also die waren jetzt nicht mehr so rhetorisch beeindruckend. Auch John Rawls flüsterte fast. Also man musste wirklich, also man hätte auch eine Stecknadel fallen hören können. Also erstens, weil natürlich alle Studenten, die da saßen, also unbedingt den großen Rawls hören wollten. Aber auch, weil man ihn schlicht nicht gehört hätte, wenn ein gewisser Lärmpegel im Saal gewesen wäre, weil er einfach so leise gesprochen hat, weil er einfach keine kräftige Stimme mehr hatte, falls er sie je hatte. Und das ist dann schon ganz faszinierend. Aber dann diese Lebenserfahrung von solchen Menschen, die sich jahrzehntelang über irgendwas den Kopf zerbrochen haben, die dann ein so bahnbrechendes Buch geschrieben haben, wie eben die Theorie der Gerechtigkeit, das fand ich damals unglaublich beeindruckend. Und dass von Schirach dieses Buch also gerade mit dieser Theorie beginnt und darauf im Prinzip die ganze Geschichte aufbaut, denn so kommen ja die Bewohner von Kalliste darauf zu sagen, es muss ein Kind sein, das wir losschicken. Es muss ein Kind sein, das zwar schon, ich meine, so weit entwickelt ist, so viel Verstand hat, dass es diese Prinzipien im Grundsatz verstehen kann. Also man kann kein Baby oder Kleinkind losschicken. Aber es muss ein Kind sein, das eben noch, wie du sagst, unverdorben ist und von seiner eigenen zukünftigen Stellung in der Gesellschaft eigentlich noch keine klare Vorstellung hat.
Und sie wählen noch ein anderes Kriterium, um eben auf das Kind zu kommen. Es muss nicht nur ein Kind sein, sondern das Kind, das ein gewisses Rätsel lösen kann.
Yes. Ja klar, ein gewisser intellektueller Anspruch steht natürlich auch dahinter. Kann man ja auch nachvollziehen. Und sie benutzen, das ganze Buch besteht ja aus aus antiker Mythologie. Und sie benutzen eben das klassische, oder von Schirach benutzt, das klassische Sphinx-Rätsel. Das Rätsel, mit dem, jetzt muss ich aber gerade überlegen, ich glaube, es war Odysseus, aber da kann ich jetzt auch gravierend falsch liegen. Ich habe nicht nachgelesen, die einzelnen mythologischen Geschichten. Aber auf jeden Fall war das das Rätsel, das den Sphinx überwunden hat. Also der Sphinx hat das jedem vorgelegt und alle, die das Rätsel nicht lösen konnten, wurden getötet und ich glaube auch gefressen. Und nur der Held, der das Rätsel lösen konnte, ja, der kam eben an dem Sphinx vorbei. Und wie gesagt, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, welches der Held war, aber wir kennen das Rätsel.
Jetzt müssen wir aber ein bisschen unsere Hörer entlasten, die da jetzt schon sitzen. Boah, jetzt erzählen sie, als ob jeder das sofort weiß.
Es ist ja auch ein wunderschönes Rätsel. Was geht des Morgens auf vier Beinen, des Mittags auf zweien und des Abends auf dreien? Und je mehr Beine es hat, umso langsamer ist es.
Und die Auflösung ist dann, dass es natürlich eine Metapher ist für das Leben des Menschen.
Genau.
Das Baby, das auf vier Beinen krabbelt, also Beine, aber das eben auf allen Vieren krabbelt. Dann der Mensch in der Mitte seines Lebens, nenne ich das jetzt mal, also zwischen genau. Alter und Baby,
der auf zwei Beinen, unterwegs
und im Alter dann halt mit der Gehhilfe. Also Rollator war da noch nicht genau geplant, sondern der Stock und eben das langsame Gehen und das dritte Bein, das da hilft. Und der Alexander in dieser Geschichte ist halt das einzige Kind, das dieses Rätsel lösen kann. Ja, und so läuft Alexander los. Und er sammelt halt er kommt wirklich mit 10 Prinzipien, Kriterien zurück. Und jetzt nochmal die Überlegung, wie können wir das jetzt am besten beschreiben, was diese 10 Kriterien sind?
Ja, also ich würde nochmal auch zurückkommen auf das, was ich ja nannte, die Eckpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wobei wir jetzt nicht über Staatsstrukturprinzipien reden, sondern wir reden natürlich vor allen Dingen über Grundrechte. Also wir reden über das, was auch in unserem Grundgesetz, und ich glaube, das hat von Schirach auch im Kopf gehabt, als er diese Geschichte schrieb, wie kamen die Väter und Mütter des Grundgesetzes dazu, eben die Grundrechte an den Anfang zu stellen, die Grundrechte eigentlich zum Ankerpunkt unserer gesamten Rechtsordnung zu machen. Und dann auch innerhalb der Grundrechte kann man ja auch noch unterscheiden. Also er geht jetzt nicht alle 19 Grundrechte im Einzelnen durch, alle 19 Grundrechtsartikel, sondern es geht wirklich um die fundamentalen Prinzipien, wo man sagt, also ohne die ist die Ordnung jedenfalls nicht freiheitlich-demokratisch. Und wenn diese Prinzipien aber gewährleistet sind, dann kann man noch über vieles andere diskutieren, aber dann ist zumindest die Grundstruktur auf jeden Fall freiheitlich-demokratisch.
Ob schon er im Buch freiheitlich-demokratisch ja nirgends nennt, glaube
ich. Nein, ne? Das ist ja auch, man muss schon ein kleines bisschen hinter die Geschichten schauen, um das quasi zu übersetzen. Ich meine, da hilft mir jetzt natürlich ein bisschen meine juristische oder verfassungsrechtliche Vorbildung. Also es geht um Menschenwürde, es geht um Freiheit, es geht um Gleichheit vor dem Gesetz, es geht um Meinungsfreiheit, es geht um Minderheitenschutz. Das sind so die Kernprinzipien, die er eben herausarbeitet.
Magst du ein bisschen beschreiben, wie der kleine Alexander das rausfindet? Er macht sich ja auf die Reise und begegnet ja unterschiedlichen
Er begegnet lauter Figuren. Spannenden Figuren. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Also durchaus spannenden Figuren, die entweder selber spannend sind oder die irgendeine spannende Geschichte mit sich herumtragen im Hintergrund. Also wir fangen vielleicht mit was ganz Einfachem an. Er begegnet, glaube ich, als erstes einem Winzer, der ihn dann auf seinem Wagen inmitten der Weinfässer mit in die Stadt nimmt und der ihm erzählt, dass seine Eltern auch irgendwann mal im Krieg, weil die unterhalten sich dann über den Krieg, Alexander erzählt ja, ich muss die Prinzipien finden, er ist ja noch ganz am Anfang seiner Suche, ich muss die Prinzipien gerechter Gesetze finden, sonst wird in einer Woche meine Stadt zerstört. Und dann erzählt der Winzer ihm beispielsweise, dass seine Eltern im Krieg verschleppt worden sind und versklavt worden sind. Und dann erst im hohen Alter wieder zurückgekommen sind und eigentlich von ihrem Leben nichts weiter hatten, weil sie als ihr Leben als Sklaven verbracht haben. Und daraus wird dieser Punkt abgeleitet, was ja wirklich ein grundsätzliches Recht ist, dass eben kein Mensch einen anderen als Sklaven halten darf, sondern dass jeder in seiner Person geachtet werden muss und auch eben diese grundsätzliche Freiheit, diese Selbstbestimmung über sich selbst behalten muss.
Dann kommt er unter anderem auch noch in eine Begegnung, wo er einsammelt, dass Gesetze den Menschen nicht zum Mittel machen dürfen. Ist das das Gleiche oder das ist ja eine andere Geschichte?
Das ist eine andere Geschichte und das ist auch ein anderer Ansatz. Denn dabei geht es jetzt nicht um diese persönliche Freiheit, diese Freiheit von Zwang und Sklaverei, was ja auch wirklich eine der grundsätzlichen Freiheiten des Menschen ist, die immer am Anfang der klassischen Menschenrechtsdokumente auch steht. Sondern hier sind wir jetzt im Bereich der Menschenwürde unterwegs. Das ist überhaupt, also er hat das ja ganz geschickt aufgebaut, den Spannungsbogen. Bei uns im Grundgesetz steht die Würde des Menschen ja am Anfang, Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sozusagen die große perspektivische Revolution des Grundgesetzes, den Blick eben konsequent vom einzelnen Menschen aus zu denken und von dem, was nicht zur Disposition, nicht einmal des Verfassungsgebers, geschweige denn des einfachen Gesetzgebers steht. Und das ist natürlich das Prinzip, wo Alexander in dieser Geschichte als letztes ankommt. Das ist eigentlich das Basisprinzip, nachdem er die ganze Zeit gesucht hat, das taucht zwischendrin in dem Buch immer mal wieder auf, sagt, da fehlt mir noch was, das ist alles auch, was ich bisher so an Freiheiten, an Prinzipien eingesammelt habe, das ist noch nicht ganz rund, da fehlt quasi der Schlussstein. Und den Schlussstein findet er natürlich dann auch erst ganz am Schluss in einer der letzten Geschichten, und das ist vielleicht sogar die letzte Geschichte, und das ist eben die Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist ja in der Geschichte der Philosophie vielen Definitionsversuchen unterworfen gewesen. Aber Kant definiert sie über die Autonomie des Menschen, also über die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung. Aber was ja vielleicht noch bekannter ist von Kant und was letzten Endes ja auch nur ein Ausdruck der Menschenwürde ist, ist ja sein kategorischer Imperativ. Und den kategorischen Imperativ gibt es in verschiedenen Versionen. Das ist auch nicht immer so bekannt. Die meisten Menschen kennen die gängige Version des kategorischen Imperativs. Im Handel steht so, dass die Maxime des Handelns zugleich auch als Baustein einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Prinzip, das übrigens in diesem Buch von Schirach so nicht ausdrücklich auftaucht, obwohl es irgendwo unterschwellig immer vorhanden ist. Also wenn ich nach gerechten Gesetzen suche, von diesem Schleier der Unkenntnis ausgehend, John Rawls war ja auch Kantianer von seiner Philosoph und seinem philosophischen Herkunft her. Wenn ich also davon ausgehe, dann bedeutet das natürlich auch, das, wonach ich handle, das muss im Prinzip als Grundlage einer solchen Gesetzgebung tauglich sein. Das bedeutet eben, es darf nicht nur auf meinen ganz persönlichen Vorteil ausgerichtet sein, weil sonst macht kein Mensch die allgemeine Gesetzgebung mit, sondern es muss die Interessen aller berücksichtigen. Ich bring's jetzt mal etwas vereinfacht auf den Punkt. Aber das ist, wie gesagt, nur die gängige Version des kategorischen Imperativs. Es gibt eine zweite Definition, die weniger oft zitiert wird, die aber sehr häufig mit der Menschenwürde assoziiert wird. Also es ist sogar ein Bestandteil einer der gängigsten Definitionen in der Kommentarliteratur zu Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Und in der Kantschen Formulierung, ich versuche es jetzt aus dem Kopf, lautet sie so: Handle stets so, dass du den Menschen niemals als Mittel, sondern immer als Zweck brauchst. Oder es ist, glaube ich, auch umgekehrt formuliert. Also, wie gesagt, ich kriege die Formulierung jetzt aus dem Kopf nicht ganz zustande. Aber es geht auf jeden Fall darum, der Mensch ist an sich Zweck. Der Mensch darf niemals nur Mittel sein. Und alles, was den Menschen als bloßes Mittel für irgendetwas instrumentalisiert, verletzt seine Menschenwürde. Und diese Formulierung oder diese Definition von Würde, die, wie gesagt, kantischen Ursprungs ist, die illustriert von Schirach an folgender Geschichte, die es übrigens auch in der verfassungsrechtlichen Literatur in vielerlei Ausprägungen gibt. Aber wir nehmen jetzt mal die Geschichte hier. Da ist er, glaube ich, mit der eifrigen Leserin in der Bibliothek zusammen, die er als Letzte trifft. Und die erzählt ihm dann folgende Geschichte. Die sagt: Geh mal hier hoch aufs Dach und schau mal runter in diese enge Gasse. Und jetzt erzähle ich dir mal, ich habe hier einen fürchterlichen Unfall gesehen. Da hat einer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der mit schweren Steinen beladen war, und der Wagen ist die Gasse runtergerast, ist in eine Menschenmenge gekracht und hat 15 Leute getötet. So, und jetzt stell dir mal vor, du würdest das sehen und gleichzeitig säße da so ein dicker Mann hier am Rand der Balustrade, und du wüsstest genau, wenn du den runterstößt, würde der da unten natürlich sterben beim Aufprall, aber gleichzeitig würde sein Körper den Wagen blockieren und er würde die 15 anderen nicht töten. Du selber kannst nicht runterspringen, du bist viel zu klein und zu schmächtig, du hältst den Wagen nicht auf. Also du kannst es nur tun, indem du diesen Menschen opferst. Ein Leben gegen 15. Darfst du das? Und Alexander sagt so ganz spontan, so aus dem moralischen Gefühl heraus: Nee, das ist doch irgendwie nicht richtig, selbst wenn ich damit 15 Leute retten könnte, dass ich dem jetzt das Leben nehme. Und das ist jetzt wieder zurückübersetzt in unsere Verfassungsrechtsdogmatik. Das ist diese klassische Abwägung Leben gegen Leben, die die Menschenwürde verbietet. Leben ist kein quantitatives Phänomen. Leben ist eine Qualität an sich, der Mensch als Zweck. Und das bedeutet eben, wenn er diesen Mann hinunterstoßen würde, dann würde er ihn zum Mittel machen, zum bloßen Instrument, nämlich zum Mittel, den Wagen aufzuhalten, damit die 15 anderen zu retten. Das wäre zwar für die 15 anderen gut, aber es negiert die Würde dieses einzelnen Menschen, der im Prinzip ja, wenn man so will, als physisches Hindernis, auf die Rolle eines physischen Hindernisses für diesen Wagen reduziert wird. Und deswegen darf er das nicht. Und so erklärt sich am Ende der Schlussstein der Menschenwürde.
Eine Thematik, die von Schirach öfter schon aufgegriffen hat, auch das Theaterstück Terror, das dann auch zu einem Fernsehfilm gemacht wurde oder umgekehrt, ist vielleicht den einen oder anderen bekannt, wo es letztlich genau um diese Abwägung geht. Und ich glaube, wir alle haben auch die Diskussion nach 9/11 noch ein bisschen in Erinnerung, wo genau so ein bisschen auch die Frage aufkam, ne? Darf man abschießen, wenn man weiß oder wenn man sehr begründet vermuten muss, dass dieses mit Menschen besetzte und entführte Flugzeug dafür verwendet wird, noch viel mehr Menschen umzubringen? Und hier taucht es wieder auf. Und von Schirach ist jetzt so, wenn Bücher veröffentlicht werden, dann, was mich immer freut, ein bisschen öfter mal in Interviews oder Podcasts oder so zu sehen. Und über die Menschenwürde hat er das, ich fand den Satz so großartig, deswegen habe ich ihn mir rausgeschrieben, hat er gesagt an einer Stelle: Tatsächlich ist es so, dass die Idee der Würde des Menschen in meinen Augen die größte intellektuelle Erfindung der Menschheit war.
Ja, das werde ich jetzt nicht bestreiten, aber ich bin natürlich auch so sozialisiert. Ich bin so sozialisiert, wie gesagt, in meiner verfassungsrechtlichen Ausbildung, in dem, was ich dann selbst als Professor gelehrt habe, und natürlich auch in der philosophischen Grundlegung, die eben am Ende des Tages auf Kants kategorischen Imperativ und auf seinen Begriff der Autonomie zurückgeht.
Bei der Würde des Menschen und unserer Verfassung sind wir natürlich dabei, die Würde ist unantastbar und von Schirach sagt völlig zu Recht, und es gibt auch mindestens ein Buch, das diesen Titel trägt, die Würde ist natürlich antastbar, wir erleben es permanent. Da sind wir schon so ein bisschen dabei, wo wir ja auch heute hinwollen. Also wie sehr lösen wir denn das wirklich ein, was dort in dem Alexander-Buch als Grundprinzipien dann zu finden ist? Trotzdem möchte ich gern für unsere Hörer auch noch so ein oder andere Prinzipiengeschichte einsammeln, damit so ein Eindruck entsteht, ja, wie das Buch damit umgeht. Gesetze brauchen eine moralische Grundlage.
Ja, das ist auch eine der wirklich schwierigsten Grundfragen, vor denen sich jeder, der versucht, ich sag mal, eine Rechtsordnung zu schaffen oder zu gestalten, gegenüber sieht. Ja, Gesetze brauchen eine moralische Grundlage, aber Gesetze dürfen nicht selbst einen moralischen Anspruch erheben. Was meine ich damit? Das ist übrigens auch wieder eine kantische Unterscheidung. Also man sieht, wir bewegen uns hier schon in der Linie einer bestimmten philosophischen Tradition, die mich auch am meisten überzeugt hat, aber über die man natürlich diskutieren kann. Kant reflektiert ziemlich viel über die Rolle von Recht und Moral. Und Kant war ein sehr moralischer Mensch. Von ihm stammt ja auch dieser schöne Satz. Also es gibt zwei Dinge, die mich immer wieder mit unendlichem Staunen und Ehrfurcht vor dem Schöpfer erfüllen, nämlich der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Also er war ein absoluter Anhänger sogar von sehr strikten moralischen Gesetzen. Das taucht an einigen Stellen seiner Schriften auf. Und trotzdem hat er eine ganz klare Trennung der Sphären postuliert. Moral ist das eine. Ethik ist die eine Sache, wie man eine Rechtsordnung gestaltet, ist etwas ganz anderes. Und Kant ist ja auch derjenige, der sogar die These aufstellt, selbst ein Volk von Teufeln müsste in der Lage sein, sich eine ordentliche funktionierende Rechtsordnung zu geben, weil einfach die Einsicht in die Notwendigkeit beispielsweise des gegenseitigen Interessenausgleichs sie dazu bringen müsste, auch wenn überhaupt keine Moral dahinter stehen würde. Meine These ist, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich glaube nicht, dass wir eine Rechtsordnung komplett der Moral entkleiden können oder um mal im modernen Jargon zu sein, dass wir eine Rechtsordnung komplett ohne Werte aufrichten können. Das wäre eine rein formalistische Ordnung, mit der man eine Gesellschaft zum Funktionieren bringen kann, das glaube ich schon, aber die dann, ich sag mal, genauso gut in die eine wie in die andere Richtung gehen kann. Wir haben ja schon einen gewissen Grundkompass, der in diesen Werten, beispielsweise auch in dieser Achtung der Menschenwürde zum Ausdruck kommt. Man darf nur nicht in den umgekehrten Fehler verfallen, das Gefühl haben, dass sich jetzt Rechtsvorschriften aus moralischen Erkenntnissen, moralischen Ansprüchen ableiten lassen. Denn dazu sind die Moralvorstellungen der Menschen, von ein paar Basics abgesehen, einfach viel zu unterschiedlich. Und deswegen, wer versucht, ein Recht komplett als sozusagen äußeren Ausdruck von Moral aufzubauen, der landet erst recht in der Tyrannei, weil er nämlich seine eigenen ethischen Wertvorstellungen verabsolutiert und anderen aufzwingt.
Kann es überhaupt menschliches Verhalten ohne eine Wertegrundlage geben?
Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo eine Wertegrundlage, eben vielleicht eine ganz andere als wir, aber also ein Mensch, der völlig ohne jede Anerkenntnis irgendeines Wertes, irgendeines moralischen Gebotes handeln würde. Mag sein, dass es solche Menschen gibt, aber wenn, sind sie Gott sei Dank ziemlich selten.
Dann ist noch eine Prämisse, ein Prinzip, das der kleine Alexander einsammelt, folgendes: Die Gerechtigkeit ist nicht identisch mit Ordnung. Ich glaube, das ist auch nichts, was sich sofort irgendwie selbst erschließt, wenn man das so hört.
Ja, aber denk nochmal zurück an mein Volk von Teufeln. Das Volk von Teufeln ist in der Lage, sich eine Ordnung zu geben. Aber das Volk von Teufeln hat höchstwahrscheinlich keine Vorstellung von Gerechtigkeit, also nicht von dem, was wir landläufig darunter verstehen. Und deswegen, ich meine, die Ordnung muss sein, eine Rechtsordnung ohne Ordnung ist auch nichts wert, aber Gerechtigkeit ist einfach noch etwas anderes. Und jetzt geht es um diesen schwierigen Balanceakt, wie viel Gerechtigkeitsanspruch darf eine Rechtsordnung entfalten. Wenn sie alles an einem Ideal der Gerechtigkeit ausrichten will, wird sie am Ende in diesem moralischen Terror landen, den ich eben beschrieben habe, weil die Gerechtigkeitsvorstellungen der Menschen auch zu unterschiedlich sind. Und trotzdem ohne gewisse Grundannahmen der Gerechtigkeit, wie zum Beispiel, dass es nicht gerecht wäre, Menschen zu versklaven, dass die Achtung der Menschenwürde eine Voraussetzung für Gerechtigkeit ist. An solchen Grundpfeilern und Grundannahmen komme ich, glaube ich, nicht vorbei.
Als letztes von den 10 insgesamt, die in dem Buch vorkommen, möchte ich gerne noch aufgreifen, weil ich irgendwie denke, das ist eigentlich genau der Schlüssel zu dem, was für uns immer wichtiger wird. Der Einzelne trägt die Verantwortung, oder der Einzelne trägt Verantwortung. Nicht die Verantwortung, sondern der Einzelne trägt Verantwortung.
Ja, das bringt uns eigentlich an den Anfang der Geschichte zurück, aber so endet sie natürlich auch. Also sie endet damit, dass Alexander eben gerade noch rechtzeitig, also die Heere stehen sich schon gegenüber und gerade rechtzeitig kommt er sozusagen an und schwenkt die Fahne, also imaginär, und schreit halt, ich hab's gefunden, ich weiß jetzt, wie gerechte Gesetze gehen. Dann sind erstens die Bürger seiner eigenen Stadt total glücklich und sagen, danke, dass du uns diese Prinzipien mitgebracht hast. Aber auch auf der Gegenseite findet man interessanterweise dann sozusagen den feindlichen König, der selbst, das Glück muss man natürlich auch haben, eben nicht nach Herrschaft, sondern eigentlich nach Frieden strebt, der auch die Stadt Alexanders nur zerstören würde, um seine eigene Stadt zu schützen, weil er sagt, wenn da ein neuer Tyrann entsteht, entsteht wieder Krieg und dann muss ich eben höchst vorsorglich handeln. Das ist fast so ein bisschen wie präventive Kriegsführung, worüber wir ja auch in der heutigen Welt aus aktuellem Anlass gerade sehr viel diskutieren. Aber der auch total glücklich ist, als Alexander ihm quasi den Ausweg eröffnet, nach dem Motto, ich habe hier die Prinzipien mitgebracht, wir organisieren uns jetzt danach und dann musst du uns nicht mehr, musst uns deswegen nicht mehr angreifen. Und eigentlich kann man das alles so zusammenfassen. Der Einzelne, ob das der König ist, Alexander, der sie mitgebracht hat, aber eben auch die ganzen einzelnen Bürger, die ja das für sich annehmen müssen, diese Grundpfeiler ihrer neuen Rechtsordnung. Sie müssen alle dafür einstehen. Wenn sie es nicht im Großen und Ganzen einheitlich gemeinsam tragen würden, würde es nicht funktionieren.
Was mal auf uns geschaut, was gelingt uns an diesen Prinzipien wirklich umzusetzen und was eher nicht und warum? Wir sind ja auch ein bisschen mit der Frage unterwegs, wie können wir die Systematik, die bei uns einfach greift, wie können wir das besser verstehen und vielleicht auch erklären?
Naja, also natürlich gelingt uns das immer nur unvollkommen, weil alles, was wir Menschen unternehmen, unter dem Begriff der Gerechtigkeit, und davon geht das ganze Buch ja aus mit den gerechten Gesetzen, ist notwendigerweise unvollkommen. Und vollkommene Gerechtigkeit ist für einen gläubigen Menschen am Ende im Himmel. Und für nichtgläubige Menschen weiß ich gar nicht, wie die jemals zur Gerechtigkeit gelangen wollen. Damit muss man sich von vornherein abfinden. Wir können uns immer nur annähern, nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja, und gelingt uns das gut oder nicht so gut?
Es gelang uns eine ganze Weile ziemlich gut. Im Moment gelingt es uns gerade ein bisschen weniger gut, aber historisch betrachtet gab es auch schon viele Phasen in der Geschichte. Ich würde sagen, es war die Mehrheit, wo es uns noch deutlich schlechter gelungen ist als jetzt. Also deswegen soll man auch nicht zu früh an der gegenwärtigen Situation verzweifeln. Ich glaube, wenn wir mal in das Buch zurückgehen, wir haben jetzt ja so mal die Grundgeschichten erzählt von den Grundprinzipien. Aber es gibt auch ein paar sehr lustige Geschichten da drin, die sind auch sehr illustrativ, weil da schon ein paar sehr skurrile Figuren auch auftreten. Ich nenne mal zwei Beispiele, drei Beispiele würde ich sogar nennen. Das eine ist ganz bekannt, Diogenes in der Tonne, taucht hier auch auf. Hatte ja auch im wirklichen Leben was mit Alexander, in diesem Fall dem Alexander dem Großen zu tun, das kommt in dem Buch dann auch vor. Da reflektieren sie unter anderem über die Relevanz von Besitz und Eigentum. Aber es geht noch viel mehr darum, um die Freiheit so zu leben, wie ich will. Es gibt dann ein sehr schönes Bild, auf das Alexander den Philosophen bringt. Ich habe hier die Freiheit, meine Fäuste zu schwingen, wie ich will. Aber die Freiheit, meine Faust zu schwingen, endet vor deiner Nase. Ganz klassisches Problem der Abgrenzung der Freiheitssphären. Dann kommen irgendwann zwei verrückte Zwillinge, die sich permanent streiten, weil sie immer das Gegenteil von dem erzählen, was der andere erzählt. Und zwar auch dann, wenn es mit der Realität da draußen überhaupt nichts zu tun hat. Also die Sonne steht hell am Himmel, der eine sagt, es ist Tag, sagt der andere, es ist Nacht. Und so geht das die ganze Zeit durch. Man könnte fast an das moderne Zeitalter von Fake News denken. Aber die Illustration ist eigentlich, solange die keinen Schaden anrichten, lass ihnen ihre Meinung. Es ist die Illustration von Meinungsfreiheit. Oder eine andere skurrile Figur ist der Modeschöpfer, der also so ein bisschen so, was weiß ich, Karl Lagerfeld hoch drei ist, so in Antik. Der also Alexander fürchterlich herunterputzt, weil er überhaupt nicht elegant ist und ganz schlecht gekleidet und keinen Geschmack und nichts. Und aber am Ende dieser Geschichte kommen sie da an, sagen, ja, mag sein, dass du nicht elegant bist und keinen Geschmack hast, aber ist doch gut, dass es sozusagen uns beide gibt, dass wir auch in unserem Anderssein existieren. Wäre ja schrecklich, wenn alle so elegant gekleidet wären wie ich, dann würde ich ja gar nicht auffallen. Wäre auch schrecklich, wenn alle so schlecht gekleidet wären wie du, könnten wir einen bestimmten Anspruch nicht erheben. Aber am Ende ist entscheidend, jeder darf so sein, wie er will, und sie werden alle vom Gesetz gleich behandelt. Also kommen wir bei der Gleichheit vor dem Gesetz an. Und das sind so Dinge, wo man schmunzeln muss und an diese skurrilen Figuren denkt und denkt, ja, eigentlich schön, dass es sie gibt. Auch das bereichert die Welt, obwohl ich niemals eine dieser Figuren selber sein wollte.
Warum bist du Politiker geworden und nicht irgendwas, wo du solche Geschichten erzählen kannst und daran die Grundprinzipien deutlichen kannst?
Naja, ich referiere hier eine Geschichte. Mir fehlt, glaube ich, an der Stelle tatsächlich ein bisschen die Kreativität. Deswegen gefällt mir das ja auch so, was Schirach da macht. Ich meine, er bedient sich an klassischen Stoffen. Wie gesagt, das ist alles Geschichten aus der griechischen Mythologie. Aber er setzt es eben in einer kreativen Form neu um. Ich bin ein analytischer Mensch. Ich kann das alles sachlich analysieren. Ich kann das alles so zusammenbringen. Ich kann mich auch daran begeistern. Schaffen, schreiben muss sowas jemand anderes.
Ja, ich meinte jetzt auch nicht, dass du das schreibst, sondern dass du in solchen Bildern erzählst und einfach mehr damit zu tun hast, dass du solche Vorlagen, nenne ich das jetzt einfach mal, erklärst und damit die Welt erklärst. Das, glaube ich, echt wäre etwas, das braucht unsere Welt.
Naja, deswegen bin ich ja auch eigentlich Hochschullehrer geworden, bevor ich Politiker war, weil mir diese Form des Erklärens natürlich schon auch Spaß macht.
Naja, und Ferdinand von Schirach ist erstmal Rechtsanwalt geworden, Strafverteidiger, um dann eben in einer ganz anderen Art und Weise wichtige Dinge zu transportieren.
Und ich glaube, wenn er nicht dieses Vorleben gehabt hätte, dann hätte er sowas auch nicht schreiben können.
Exakt, es ist ein Thema sein, also es zieht sich, soweit ich das beurteilen kann, eben als roter Faden durch sein, als Grundsatzthema eben durch sein Leben, nur in unterschiedlicher Ausdrucksform dann. Und er brauchte die Erfahrung vorher, ja, das glaube ich auch. Aber zu seiner Geschichte nochmal zurück und nochmal zu dem Anfang auch unseres Podcasts zurück. Alexander muss, ein Kind muss diese Prinzipien finden und ein cleveres Kind. Wieso maßen wir uns an als Erwachsene und ganz konkret Politiker, Gesetze machen zu können, wenn das denn so stimmt, dass man den Schleier haben muss, um das wirklich gut machen zu können?
Naja gut, man darf nicht vergessen, die Prinzipien sammelt Alexander von lauter Erwachsenen ein.
Jetzt kommt der Politiker, der aus allem dann doch wieder rauskommt. Leg los.
Unser Ziel muss es eigentlich sein, dass wir versuchen, uns unsere eigenen Brillen bewusst zu werden, durch die wir die Welt sehen. Als Jurist würde ich sagen, unserer Vorverständnisse. Wir müssen einfach wissen, dass wir von Haus aus parteiisch sind. Das ist jeder Mensch. Kann man überhaupt nicht verhindern. Wir sind durch unsere persönlichen Erfahrungen geprägt und deswegen in einer bestimmten Art und Weise auch, wenn man so will, vorbelastet. Aber wir haben die Fähigkeit, das gibt unser Verstand nämlich her, wenn wir dieses Bewusstsein entwickeln, wenn wir uns selber hinterfragen, wenn wir, um mal einen Satz unseres früheren Ministerpräsidenten aufzugreifen, den wir hier schon mal in einem anderen Podcast auch zitiert haben, wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass der andere auch Recht haben könnte und mal anfangen, von dieser Prämisse aus neu zu denken, dann können wir diesem Zustand mit diesem Schleier der Unkenntnis zumindest relativ nahe kommen. Und das ist unsere Aufgabe.
Jetzt lass uns miteinander mal so ehrlich wie möglich sein. Welche Rolle spielt das in der aktiven Politik wirklich? Meine Gedanken gehen an die, also eher mittelbaren Erfahrung aus der Arbeit im Ministerium, dann dahin zurück, wo ich ja zumindest als Fachbeamte zugearbeitet habe. Wenn jetzt das Schulgesetz ist, ist es natürlich eine bestimmte Nische, aber dazu gearbeitet habe, ich habe ehrlich gesagt nirgends den Eindruck gehabt und selbst auch bei meiner Arbeit nicht, dass die Frage, wie gerecht ist es eigentlich, irgendeine Rolle gespielt hat.
Naja gut, nun wollen wir auch mal ehrlich sein, administratives Tagesgeschäft muss auch nicht permanent die Frage nach der Gerechtigkeit stellen. Dafür hat man ja auch eine Gesetzgebung, die sozusagen diese Abwägung abstrakt vornimmt, da wo es erforderlich ist und wo man sich automatisch diesem Ideal annähert, wenn man einfach nur das Gesetz anständig ausführt. Und viele Dinge laufen dann eben trotzdem auch einfach auf das Funktionieren der Ordnung hinaus, ohne dass dahinter jetzt ein übergeordneter moralischer oder Gerechtigkeitsanspruch stünde. Und deswegen ist es bis zum gewissen Grade normal, dass man sich diese Frage nicht ständig stellt und dass man sein Tagesgeschäft auch ohne diese Frage bewältigen kann. Aber wenn es darum geht, politische Grundsatzentscheidungen zu fällen, dann taucht die Frage auf oder sie sollte jedenfalls auftauchen. Und deswegen ist es zum Beispiel, ja, das ist vielleicht sogar der tiefere Hintergrund von demokratischen Wahlen, dass wir gezwungen sind, in regelmäßigen Abständen auch mal unsere Grundphilosophie, unsere grundsätzliche Weltanschauung den Menschen, um die es geht, zur Abstimmung vorzulegen. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Dass die Menschen dann eine Entscheidung treffen, die aber selbst wieder nur für eine begrenzte Zeit gilt, sodass die Möglichkeit auch besteht, diese Entscheidung immer wieder zu revidieren. Denn das ist ja das Kennzeichen der Demokratie, wie Karl Popper gesagt hat, dass ich meine Regierung auch ohne Blutvergießen wieder loswerden kann. Wenn ich das beachte und dann kommt in unserem System noch hinzu, dieser faktische Zwang etwa zu Koalitionsregierungen, der so ein bisschen diskreditiert ist nach dem Motto, sind alles faule Kompromisse. Nein, im Gegenteil, es geht darum, wenn ich so eine Koalition schmiede, ich muss ein Verständnis auch für die Position des anderen entwickeln, sonst kann ich überhaupt keine vernünftige funktionierende Koalition zustande bringen. Und alleine das zwingt einen dazu, auch mal die eigenen Positionen zu hinterfragen, nicht aufzugeben, wir bleiben alle im Grundsatz bei unseren Positionen, setzen uns ja politisch für sie ein, aber trotzdem sich zu überlegen, was davon ist essentiell, was davon definiert mich oder meine politische Grundanschauung, wo ich sagen muss, davon kann ich auch nicht runter und bevor ich das aufgeben müsste, bin ich dann lieber in der Opposition. Und was sind Dinge, wo ich sage, naja, ich würde es vielleicht, wenn ich es allein zu entscheiden hätte, anders machen, aber ich kann mich darauf einlassen, wenn jemand anders das anders sieht, da irgendwo einen Mittelweg zu finden. Diese Mechanismen sind es, die uns dazu bringen, uns immer wieder die Frage zu stellen, ist das wirklich, was wir da haben, ist das so richtig? Und da wird man sich vielleicht auch bewusst, das kann jedenfalls nicht die absolute Wahrheit sein.
Gibt es aus deiner Sicht in dem Buch etwas, von dem du sagen würdest, ja, da hat er echt recht und da sollten wir eigentlich auch was grundsätzlich bei uns verändern.
Ich weiß gar nicht, ob wir so grundsätzlich etwas verändern müssen. Ich glaube, wir müssen uns einfach zurückbesinnen. Ich meine, nun kommt mir dieses Buch natürlich sehr entgegen, deswegen haben wir es ja auch unter anderem zur Besprechung ausgesucht, denn wie gesagt, es scheint neben der griechischen Mythologie, scheint kantische Philosophie durch, scheint dieses Grundverständnis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch, wie es gerade in den ersten Jahrzehnten nach Erschöpfung des Grundgesetzes festgelegt worden ist. Und das sind natürlich auch die Dinge, so bin ich auch sozialisiert worden, das ist mein Wertekostüm und dazu bekenne ich mich auch. Und ich glaube, wenn wir einfach so manchmal den Schutt des Alltags beiseite räumen und darauf achten, dass wir diese Grundprinzipien nicht aus dem Blick verlieren, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Und das ist, glaube ich, auch letzten Endes das Anliegen, das von Schirach auch mit diesem Buch verfolgt.
Die Frage, wie viele Politiker haben wir unter den Politikern, die das können und zumindest bereit sind zu tun, die spare ich mir jetzt vielleicht. Das darf jeder für sich selber beurteilen. Weil letztlich, wenn so spannend das ist und so logisch es auch ist, wir brauchen ja dann an den entscheidenden Stellen die Menschen, die das können und auch tun und sich trauen zu tun.
Deswegen brauchen wir Menschen, die so ein Wertgerüst haben, die auch hinreichend Selbstzweifel haben, um sich solche Fragen zu stellen. Wir brauchen auch Menschen mit einer gewissen Demut, die einfach anerkennen und sich stets dessen bewusst bleiben, dass sie, egal für wie richtig sie Dinge halten mögen, möglicherweise nicht das letzte Wort damit gesprochen haben. Und das Schlimmste, und das erleben wir ja gerade, das Schlimmste sind diejenigen, die glauben, sie sind die höchste Instanz und Autorität und es gibt niemanden, der irgendwas besser wissen könnte als sie. Die sind von keinem Selbstzweifel angekränkelt und die marschieren dann einfach durch und gehen eben dann auch im Wortsinne über Leichen. Und wo das endet, das haben wir in der Geschichte schon hinreichend gesehen.
Das heißt, wir müssen uns dann bald überlegen, wen wir, welches Kind Russland losschickt oder die, sogar die USA, um wieder Grundprinzipien einzusammeln.
Ja, das könnte sein. Und natürlich müssen wir für uns selber auch aufpassen, dass wir nicht in die Situation geraten, wo wir selber auch so ein Kind losschicken müssten.
Exakt. Du hast eine Tochter, die im Alter ist, die jetzt so kurz davor ist, die Zielgruppe dieses Buches zu werden. Ab 10 Jahren, so wird es, ist es veröffentlicht. Kinderbuch, Alexander, ist es ein Kinderbuch?
Naja, es ist kein Kinderbuch für kleine Kinder, ganz klar. Aber es ist ein Buch, ich würde sagen, für Kinder, die anfangen, sich diese Grundfragen zu stellen. Das tun Kinder ab 10 Jahren, glaube ich, schon, halt dann auch in zunehmendem Maße. Und es ist vielleicht ein wunderbares Buch, um die Brücke zu schlagen, zwischen eben der Kindheit, wo einen diese Fragen noch nicht interessieren, und dem späteren Teenager, so mehr oder weniger schon fast Erwachsenen und später dann Erwachsenen-Dasein, wo man sich dem Ganzen dann halt auch wirklich von der fachlichen Seite her nähert. Also einfach mal das Interesse zu wecken, sich diese Grundfragen zu stellen, noch in einer einfachen Form, sie auch noch in einer einfachen Form zu beantworten, aber damit ein erstes Grundgerüst von Anschauung von der Welt zu gewinnen. Also ich würde so sagen, zwischen 10 und irgendwas so 14, 15, 16. Dafür ist das Buch super. Und ehrlich gesagt, selbst als Erwachsener ist es unglaublich kurzweilig zu lesen.
Und ich finde das Bild, dass Eltern mit diesem Büchlein mit ihren Kindern sitzen und über solche Dinge einfach mal im Rahmen ihrer Möglichkeiten und so, wie es passt, sich austauschen, nachdenken, das kann einen Beitrag leisten zu dem, was wir brauchen.
Ja, also selten so viel Werbung für irgendwas Bestimmtes gemacht.
Und wir werden, unbezahlte, falls
wir werden
jetzt
nicht dafür bezahlt.
Herr von Schirach richtig weiß auch nicht, dass wir darüber
genau
reden.
Ihr merkt, wir haben einfach eine Anregung bekommen und wir hoffen, euch hat der daraus entstandene Podcast auch Spaß gemacht.
Ja. Und sagen dann für heute herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten.
Und bis zum nächsten Mal. Dann wieder ohne Buchbesprechung.
Bis dahin eine gute Zeit.